Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Turismo de Tenerife. Wir gehen heute wandern, wir gehen baden, wir gehen feiern auf den Straßen, wir essen sehr gut. Und zwar wandern wir rund um Spaniens höchsten Berg, wir baden im Atlantik, wir feiern Karneval und wir genießen die Früchte Teneriffas. Denn nach Teneriffa geht es heute bei Reisen beginnt im Kopf auf die größte Insel der Kanaren. Herzlich willkommen, ihr seid hier beim Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und ebenfalls bereit für die Insel ist meine Co-Hostin Silvia Tiburski. Hallo.
Hallo. Und bereit für die Insel ist auch Mila Krul, Redakteurin bei Merian.de. Ihr kennt sie vielleicht aus der Folge zu Albena in Bulgarien. Jetzt war sie auf Teneriffa und erzählt uns davon. Herzlich willkommen, Mila. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Danke, dass ich so schnell wieder zu Besuch sein darf.
Teneriffa, das geht ja irgendwie immer, also so wettertechnisch. Nicht wenige Deutsche überwintern dort. Das Klima ist mild, man spricht auch von der Insel des ewigen Frühlings. Teneriffa geht auch irgendwie für jeden, weil die Insel so enorm vielfältig ist. Ich war mal eine Woche da, so klassisch, zu der Jahreszeit, wenn der Herbst mit dem Winter abklatscht und man sich nochmal raussneaken will in die Wärme. Und das war eine Woche, die so alles hatte. Ganz viel Bewegung, wir sind echt viel gewandert, bisschen Kultur und viel abhängen und Tiefen entspannen.
Bei mir war es nur Letzteres. Ich wollte einfach nur ein bisschen Wärme, 3-4 Bücher durchlesen und ganz viel schlafen. Das war unser erster Urlaub mit Kind. Unser Sohn war noch kein Jahr alt und ihr ahnt es, wir schliefen nicht viel. Mehr Anspruch hatte ich also nicht und war dann sehr positiv überrascht, wie viel man dann doch machen kann. Mit dem grünen Norden, wo es auch mal kühler sein kann und dem wärmeren Süden, wo dann der klassische Strandurlaub stattfindet. Und so diese Pflanzenwelt, allein die Kakteen, Hammer.
Oh ja, die haben mich auch richtig geflasht.
Mila, du zeigst in deiner Reportage in unserer aktuellen Merian-Ausgabe genau das. Dass Teneriffa viel mehr zu bieten hat als Strandurlaub, den natürlich auch. Nämlich auch Kultur, Genuss, eine fantastische Natur zum Erwandern, sogar zum Sterne gucken. Und lass uns doch genau damit anfangen, mit der Natur. Weil auch deine Geschichte im Heft direkt mit richtig Wumms beginnt. Nämlich mit einem Sturm auf dem Meer und Mila mittendrin. Auf einem Boot.
Ja, die Tage vor meinem Besuch im Februar waren total stürmisch. Da ist vor Ort sogar die Schule ausgefallen. Und auch bei der Bootstour braute sich am Himmel etwas zusammen. Und die Wellen waren so hoch, dass direkt mal die Tortilla vom Tisch geflogen ist.
Oh no.
Ja, aber so richtig Hunger hatte ich sowieso nicht mehr. Denn ich bin tatsächlich ein bisschen seekrank geworden.
Oh, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch schon über der Schlauchbootkante mal gehangen. Seitdem habe ich für solche Ausflüge immer Tabletten gegen Seekrankheit dabei.
Ja, die habe ich auch genommen. Aber so richtig seefest haben die mich leider nicht gemacht. Aber für die Übelkeit sind wir direkt entschädigt worden. Denn ich hatte damit gar nicht gerechnet, aber wir haben schon nach 20 Minuten Ausfahrt direkt eine ganze Walschule gesehen. Das war nämlich auch der Grund für den Ausflug. Erst tauchte nur ein junger Bulle auf und dann folgte ihm aber seine ganze Familie. Das war richtig toll.
Insgesamt gibt es hier auf Teneriffa mehr als 2 Dutzend Walarten vor Teneriffa. Das ist echt eine Menge. Es gibt Tümmler, Pottwale, Finnwale, selten sogar Blauwale. Die können gut 25 Meter lang werden hier. Das ist echt Wahnsinn. Welche hast du denn gesehen, Mila?
Die Grindwale, die sehen ein bisschen aus wie Delfine, haben aber eine geschwungenere Rückenflosse und einen ganz runden Kopf. Und sie werden viel größer als Delfine, bis zu 7 Meter lang. Und Buckelwale gibt es hier übrigens auch. Das sind die, die gerne mal akrobatisch aus dem Wasser springen und sich dann wieder reinfallen lassen.
Da möchte man nicht in seiner Nussschale daneben sein.
Also ich schon, ich würde auch direkt mit denen ins Wasser springen.
Okay.
Aber tatsächlich ist es für beide Seiten, also Mensch wie Tier, besser, wenn man genug Abstand hält. Spanien hat 2002 zum Schutz der Wale Regeln für Touranbieter eingeführt. Und seitdem müssen Beobachtungsboote einen Mindestabstand von 60 Metern einhalten, um die Tiere nicht zu stören. Aber es halten sich natürlich leider nicht alle dran. Die Wale sind ja super lärmempfindlich. Wenn da zu viele Boote, vor allem mit lautem Motor, zu nah rankommen, dann unterbricht man sie womöglich beim Fressen oder beim Stillen oder stört ihren Orientierungssinn.
Teneriffa ist auch das erste zertifizierte Walschutzgebiet Europas. Also seit 2021 gibt es vor Teneriffa einen Streifen vor der Westküste Richtung La Gomera, wo nur eine bestimmte Anzahl von Booten gleichzeitig unterwegs sein darf und auch das nur eine begrenzte Zeit lang.
Genau, die zertifizierten Touranbieter tragen das Siegel Barco Azul. Darauf ist ein gelb-blaues Boot zu sehen. Und die meisten Ausflugsboote starten in Colón, das ist im Südwesten von Teneriffa. Ein Veranstalter ist zum Beispiel Waywatch Tenerife, deren Schiffe liegen dort und auch diese haben dieses Siegel. Ansonsten kann man auf der Webseite der Walschutzorganisation WCA schauen.
Schreiben wir euch wie sonst alle Tipps natürlich wie immer in die Shownotes. Sind diese Wale denn das ganze Jahr über da? Oft ist es ja so, dass die zu verschiedenen Zeiten im Jahr an verschiedenen Orten sind, weil sie dann dem Futter folgen oder ihre Jungen an bestimmten Orten aufziehen.
Die Grindwalschulen leben dort das ganze Jahr über und das liegt daran, dass sie hier eine Menge Futter finden. Dazu zählen die Riesenkalmare. Das wusste ich auch nicht, dass es die hier gibt. 8 Meter lang können sie groß werden. Die schmecken den Walen offenbar besonders gut.
8 Meter? Irre. Ich kann die Wale ja verstehen. Ich finde Kalmare auch sehr lecker. Aber ich habe vor denen irgendwie ähnlich großen Respekt wie vor Walen. Und irgendwie wirken beide oft deutlich intelligenter als Menschen.
Als manche Menschen.
Als manche Menschen. Jetzt gehen wir auch mal runter vom Boot und wir gehen mal rein ins Wasser.
Ja, sehr gerne. Also wer noch nicht hier war, muss zum Schwimmen 1-2 Dinge wissen. Schwimmen ist auf Teneriffa wegen der Strömung nicht ganz ohne, vor allem im Norden. Es gab in meinem Teneriffa-Urlaub so einen Moment, da war ich an einem Strand an der Nordküste schwimmen. Ich war auch nicht die Einzige und es war auch nicht stürmisch oder so, aber plötzlich merke ich, dass ich da doch mächtig gegen eine Strömung anschwimmen muss, um zum Strand zurückzukommen. Das war nicht witzig.
Im Norden von Teneriffa merkt man echt, wie viel Kraft das Meer hat und dass der Atlantik eine andere Nummer ist als das Mittelmeer. Also wegen dieser Wellen und Winde ist der Norden übrigens bei Surfern total beliebt. Und auch bei den Stränden, Teneriffa hat da irgendwie einmal alles. Also dunkelhell, dramatisch, sanft. Manche der klassischen hellen Sandstrände sind aufgeschüttet worden, als es hier mit dem Tourismus in den 70er Jahren so richtig losging. Damals hat man festgestellt, dass manche Menschen mit diesem schwarzen Sand fremdeln.
Seid ihr eher Team Vulkansand oder Team klassischer Strand?
Felsen.
Ich bin definitiv Team Vulkansand. Da sieht man zwar aus wie ein Erdferkel später, aber es ist egal. Der ist so weich, so wie Puderzucker.
Und an welchem Strand warst du denn?
Im Norden an der Playa de las Gaviotas. Das ist dunkler Sand. Und südlich davon am Playa de las Teresitas bei San Andrés. Der ist hell, ein riesiger Strand mit weißem Sand, über 1 Kilometer lang. Da haben sie dann in den 70er Jahren Sand aus der Sahara geholt und hier aufgeschüttet. Und da stehen dann auch so kleine Buden und da kannst du Getränke und Snacks kaufen. Und es geht ganz flach rein. Draußen liegen dann so Wellenbrecher. Sonst wäre der Sahara-Sand auch schon längst wieder abgetragen worden.
Ja, ich kann sehr die Playa de Melano empfehlen. Die liegt südlich vom Flughafen und ist eine ganz breite, helle Sandbucht. Hier kann es aber mitunter auch ziemlich windig und wellig werden.
Ja, da sind auch viele Surfer unterwegs. Manche sagen ja auch, Teneriffa sei das Hawaii Europas.
Am sichersten kannst du auf Teneriffa übrigens in den Felsenpools schwimmen. Wart ihr dann sicherlich auch. Charcos heißen die auf Spanisch. Das sind so große Becken, die in den Stein gehauen wurden und die mit Meerwasser gefüllt sind. Aber sie sind eben in sich geschlossen.
Naja, schwimmen, also das war eher so Planschen oder Floaten. Ich war damals vor allem im Norden in Garachico. Da gibt's mitten im Ort solche Felsenpools. Das ist schon ziemlich cool. Die sind aus schwarzem Lavastein und quasi direkt neben der kleinen Altstadt. Man muss aber auch da an windigen Tagen aufpassen, weil da richtige Kracher vom Meer kommen können und über die Abgrenzung rüberfegen. Das kann lustig sein, wenn man so von hinten eine Dusche aus dem Meer abbekommt. Das kann einen aber auch umhauen. Es kann einen sogar ins Meer reißen.
Wir waren im Felsenpool am Punta del Hidalgo im Nordosten und im Charco Los Chochos im Nordwesten. Aber ich habe noch einen Tipp. Als wir auf Teneriffa waren, war an einem der Tage eben die rote Flagge gehisst. Dann sind wir stattdessen nach Puerto de la Cruz gefahren. Das ist eine der größeren Städte auf Teneriffa, so ziemlich in der Mitte der Nordküste. Und da gibt es eine Poollandschaft, die hat César Manrique entworfen. Das ist ein Künstler von Lanzarote. Lago Martianes heißt diese Poollandschaft. Und die ist zwar nah am Meer und auch mit Meerwasser gefüllt, hat aber doch noch so ein bisschen mehr Abstand und ist so ein bisschen in sich geschlossen. Das ist vor allem für Familien mit kleineren Kindern ganz nett, zumal es da auch dann so flache Becken gibt und Toiletten und Snackbuden. Also ihr merkt schon, es ist nicht ganz untouristisch.
Es gibt sogar noch einen zweiten Pool, den Manrique entworfen hat, in der Hauptstadt Santa Cruz, den Parque Maritimo César Manrique. Und der liegt übrigens gleich neben dem Botanischen Garten mit 600 Palmarten und insgesamt rund 3000 Pflanzen. Silvia, wir beiden Gartenfreundinnen, bist du dabei?
Total, auf jeden Fall. Und wo wir gerade noch bei den Naturorten sind, da fällt mir noch ein super schöner ein. die Anaga-Halbinsel. Die ist die Nordostspitze von Teneriffa. Da siehst du so grün überzogene Bergrücken. Da wachsen richtige Urwälder mit Farnen und knorrigen Lorbeerbäumen. Also es ist oft richtig nebelverhangen.
Ja, mir hat der Norden auch so gut gefallen, weil es dort eben ganz tropisch grün ist. Das ist zum Beispiel für die östlichen Kanarischen Inseln ja nicht so typisch. Aber auf Teneriffa und auch auf La Gomera, da bleiben die atlantischen Wolken an den Vulkanketten hängen, sodass es dann auf nordwestlicher Seite feucht genug ist für so eine tolle Vegetation. Und hier wächst übrigens auch der Drago Millenario, ein Drachenbaum, der mehr als 800 Jahre alt sein soll. Und neben dem Teide-Vulkan das Wahrzeichen von Teneriffa ist.
Mein Hotel war damals mitten in einer Bananenplantage, also auch sehr von Grün umgeben. Aber bevor ihr beiden jetzt komplett in die Gartenecke abbiegt, nehme ich das Thema Bananen mal zum Anlass, um natürlich über mein Lieblingsthema zu sprechen, das Essen. Es gibt hier nicht nur Landfrüchte, sondern auch jede Menge Meeresfrüchte. Hast du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern ein paar Restaurant-Tipps mitgebracht?
Na klar. Und ich muss sagen, ich war echt überrascht, wie viele richtig, richtig gute Restaurants es auf Teneriffa gibt. Dafür springen wir jetzt mal wieder in den Süden der Insel, an die Costa Adeje. Dort habe ich im Hotel Corrales Suites eingecheckt und das ist vor allen Dingen für seine gastronomischen Angebote bekannt. Im Haus gibt es nämlich ein 2-Sterne-Restaurant und 2 1-Sterne-Restaurants. Eines davon heißt San Ho und da durfte ich das Menü probieren.
Klingt spanisch und asiatisch zugleich.
Ja, stimmt teils auch, denn das San Ho ist gar nicht auf eine Richtung festgelegt, sondern vereint sozusagen das Beste aus allen Welten. Und du kannst hier zum Beispiel Kalmar mit Butter essen oder eine englische Tea Time einnehmen, die ist natürlich etwas anders interpretiert, oder eben japanisch, zum Beispiel Thunfisch-Sashimi. Das ganze Menü führt quasi einmal um die Welt.
Also das schreckt mich sonst immer ab, weil ich finde, dass ganz wenige so eine Vielfalt wirklich gut können. Umso beeindruckender, dass die das offensichtlich hinkriegen. Ganz groß finde ich auf Teneriffa aber auch die regionale Küche. Angefangen beim Ziegenkäse bis hin zum Wein und natürlich kanarische Kartoffeln. Du hast hier durch den vulkanischen Boden teils sehr fruchtbare Erde. Hier wachsen wirklich allerbeste Zutaten und in vielen Küchen verwenden die auch, weil sie nicht nur frischer sind, sondern auch günstiger als die vom Festland eingeschifften Lebensmittel. Was hast du noch so auf Teneriffa probiert?
Die typischen kanarischen und sehr, sehr aromatischen Bananen natürlich und dann noch die Spezialität Gofio. Das ist eine Mehlspeise aus geröstetem Maismehl, die früher einmal von den Berbern eingeführt wurde. Das waren übrigens lange vor den Spaniern die ersten Siedler auf Teneriffa. Die sind so um 1000 vor Christus mit Booten vom afrikanischen Festland hier angekommen. Und Gofio wird süß gegessen, aber es gibt auch 1000 verschiedene Zubereitungsarten. In jedem Fall galt es früher als arme Leute essen. Und heute, weil es so viele Vitamine und Mineralstoffe hat, ist es ein richtiges Superfood.
Ich habe das ja in deiner Geschichte gelesen und direkt ausprobiert.
Und, wie schmeckt's dir?
Das könnt ihr jetzt selber testen, denn ich habe es euch natürlich mitgebracht. Reisen beginnt im Topf.
Müssen wir mal ein Sequel machen.
Ja. Okay, sie schraubt an einem Topf. Ist es warm heute wieder?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also das hier ist die herzhafte Variante.
Ah,
Gofio genau. Escaldado.
Was ist da drin?
Im Grunde ist es ja super einfach. Du brauchst nur eine Brühe und dann rührst du da dieses Maismehl rein. Das habe ich euch mal mitgebracht.
Ja, wo hast du das her?
Aus dem Internet.
Aus dem Internet. Ja. Aber Maismehl kriegt man doch auch.
Ja, das ist halt ein spezielles Maismehl.
Genau, und das ist geröstet. Das ist auch die Besonderheit. Das ist quasi im Rohzustand geröstet und dadurch hat es so ein bisschen nussigen Geschmack.
Also es sieht jetzt ein bisschen aus wie Erdnussbutter.
Ja.
Die kanarische Variante ist, du löffelst es mit einer Zwiebel.
Oha, eine rohe Zwiebel zum Frühstück.
Okay, also ich tunke jetzt diese Zwiebelschale in diesen Brei. Das schmeckt wirklich sehr gut. Also die Zwiebel killt mich gerade so ein bisschen. Ich möchte das nächste Mal bitte die süße Variante auch noch probieren.
Das kann man bestimmt super als Porridge auch zum Frühstück essen.
Ja, genau. Also ich kenne es gebacken und süß zum Frühstück. So ein bisschen wie ein Gebäck.
Tolle Entdeckung. So, jetzt sind wir gestärkt von Superfood Teneriffa-Style und ziehen mal den Teneriffa-Fächer noch ein bisschen breiter auf mit Kultur. Und die ist hier deutlich mehr als das Buch, das ihr im Urlaub lest.
Wobei es auch total okay ist, sich darauf zu beschränken. Aber ja, wer noch Lust hat, sich ein bisschen was anzuschauen, der wird hier ein paar sehr interessante Ecken finden. Zusätzlich zu den Manrique-Pools von vorhin.
Wo man sozusagen in Kultur schwimmt.
Und auf die Kultur guckt. Worauf? Das erzählen wir euch gleich. Aber bevor wir da eintauchen und bestimmt auch einkehren, stellen wir euch noch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Coverthema ist Sommer in den Alpen. Darunter ist eine große Schweizrunde, die ich mit meiner Familie gedreht habe. Eva Bieringer war im Salzkammergut unterwegs, unter anderem am Traunsee und am Fuschelsee. Wiebke Helfrich hat die Alpen überquert und zwar auf einer eher unbekannten langen Route von Salzburg bis Triest.
Außerdem im Heft unser Gourmet-Guide durch München und die besten Brauereien, Gaststätten und Biergärten, ein Musik- und Kulturtrip durch Liverpool, der Zauber der ionischen Inseln Korfu, Kefalonia und Zakynthos und Milas Teneriffa-Reportage mit vielen Tipps. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Und für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir noch ein Spezialangebot. Ihr erhaltet 25% Rabatt auf den regulären Kioskpreis. Geht einfach auf merian.de/audio und ihr erhaltet 6 Ausgaben Merian direkt nach Hause geliefert.
Jetzt kommen wir mal zur Kultur auf Teneriffa. Wir sind hier eben gerade noch im César Manrique Pool in Santa Cruz geschwommen und von dem aus könnt ihr auf ein wichtiges Stück Kultur schauen. Das türmt sich da sozusagen auf. Wir schauen auf ein geschwungenes weißes Gebäude, das ein bisschen an eine riesige Welle erinnert. Manche würden vielleicht auch eine Ähnlichkeit mit der Oper von Sydney sehen. Das ist das Konzerthaus von Santa Cruz, gebaut hat das Santiago Calatrava. Wer unsere Valencia-Folge gehört hat, der kennt ihn schon, da hat er auch eine Rolle gespielt. Da hat er unter anderem die Oper gebaut und eben auch auf Teneriffa. Die wurde feierlich eröffnet von Kronprinz Felipe.
Ja, ich war auch wirklich überrascht, wie viel Kultur du da findest. Da gibt es echt noch diverse Beispiele.
Dann erzähl mal.
Wollt ihr zuerst Kunst oder Karneval?
Karneval.
Ich glaube, Tinker war ein bisschen schneller.
Na gut.
Der Karneval ist auf Teneriffa nämlich ein ganz großes Ding.
Juhu, erzähl mal, Mila.
Ja, also der Karneval auf Teneriffa, insbesondere in der Hauptstadt Santa Cruz, der zählt nach Rio zu den größten Straßenkarnevalparaden der Welt. Ich habe ihn dieses Jahr leider knapp verpasst, aber ich weiß, dass Carla Castro Castagnello zur Königin gekrönt wurde.
Was für ein Name.
Was für ein Name. Nicht nur wegen ihres Namens, sondern Grund dafür war, glaube ich, auch ihr sehr beeindruckendes Kleid. Und sie selbst habe ich zwar nicht getroffen, aber den Designer, der ihr Kleid entworfen hat. Guckt mal, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das könnt ihr euch übrigens auch auf unserem Instagram-Kanal merian.magazin unter dem Post zur Folge anschauen.
Das ist ja gar kein Kleid, das ist ja ein ganzes Bühnenbild, was die da anhat.
Hammer. Oh mein Gott, ein tragbarer Karnevalswagen.
Ja, wirklich beeindruckend. Das ist ein sehr komplexes Konstrukt und diese Kleider sind bis zu 5 Meter breit und mehr als 2 Meter hoch. Bewegen kann man sich dann darin nicht mehr so wirklich. Stattdessen werden die Kostüme auf den Wagen aufgebaut und die Königin quasi hineingearbeitet.
Wie viel wiegt denn so ein Teil?
Dieses hier 600 Kilo. Das ist wirklich fast so viel wie ein Kleinwagen. Und mit den neuen Entwürfen beginnt der Designer Alexis Santana mit seinem Team direkt nach dem Ende des Karnevals. Und dann wird über Monate hinweg in einer Werkstatt alles zusammengebaut. Das Kleid kann man auch das ganze Jahr über sehen. Das ist nämlich in Santa Cruz in einem Karnevalsmuseum ausgestellt. Und da gibt es auch ein paar Infos und Hintergründe rund um das Fest. Und ja, ich würde da auch sehr gerne mal vorbeischauen und das miterleben.
Oh, ich komme mit, Mila. Ich liebe Karneval. Und in Hamburg sind wir da ja richtig auf Entzug. Ich habe aber noch was ziemlich Cooles entdeckt in deiner Reportage. Ich weiß auch, dass du dort und dass du drin warst, im Thea.
Ja, das ist wirklich irre. Nur so 15 Minuten zu Fuß von der Oper entfernt steht das jüngste Kunstmuseum der Insel, das Tenerife Espacio de las Artes. Das wurde gebaut von dem Schweizer Architekturbüro Herzog de Meuren. Haben viele Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal gehört. Die haben hier in Hamburg die Elbphilharmonie entworfen.
Das hat hoffentlich auf Teneriffa nicht so lange gedauert.
Ich möchte nur noch mal anmerken, die Allianz Arena in München, die ist auch von denen. Und die Tate Modern in London. Und eben das Thea, das ist jetzt quasi so der Außenposten im Atlantik.
Ja, denen scheint es auf der Insel auch sehr zu gefallen. Es gibt nämlich auch ein von beiden Architekten entworfenes Privathaus an der Ostküste.
Was für Kunst wird denn da gezeigt? Also jetzt im Museum? Wahrscheinlich vor allem spanische, oder?
Und hauptsächlich sogar regional, weil alles andere tatsächlich zu teuer zu transportieren wäre. Was aber nicht heißt, dass es hier keine hochkarätige Kunst gibt. Das Thea hat eine Sammlung mit Werken von Oscar Dominguez. Das ist nach Salvador Dalí und Joan Miró einer der wichtigsten Surrealisten und er kam von Teneriffa. Es gibt Bilder von ihm, die sind für mehr als 1 Million Euro versteigert worden. Eines sogar für 4 Millionen. Und das Thea hat 50 Bilder von ihm. Aber es gibt hier noch viel mehr als Kunst. Nämlich auch ein Kino, eine Bibliothek und ein Café. Und da bekommt ihr unter anderem die typisch kanarische Kaffeespezialität Barriquito. Das ist eine Art Schichtkaffee. Unten ist gezuckerte Kondensmilch, Dulce de Leche, darüber Likör, dann ein Espresso und ganz obendrauf Milchschaum, Zimt und Zitronenschale.
Noch so ein kanarisches Superfood. Schmeckt das?
Mir sowieso. Ich mag ja keinen schwarzen Kaffee und daher bin ich ein Fan von dieser Upgrade-Version. Aber schauen wir doch mal, ob es euch auch schmeckt. Ich habe euch mal was für eure Podcast-Küche mitgebracht.
Oh, noch was Kulinarisches.
Jetzt müssen wir schichten.
Okay, also wir haben hier 3 kleine Gläschen und in die kommt jetzt, glaube ich, Mila öffnet eine Dose. Ja, das sieht ja ein bisschen aus wie so eine Karamellpaste.
Unten war die Karamellpaste.
Genau, ja. Das ist die Dulce de Leche, die berühmte. Silvia nimmt gleich mal einen riesigen Löffel.
Ja,
ist ja gar kein Platz.
Silvia haut da gleich mal ordentlich Karamell unten rein. Wo hast du das her, Mila?
Einen spanischen Supermarkt in meiner Nähe.
Ah.
Likör 43, wie sagt man auf Spanisch?
43.
Mir wurde berichtet, damit könne man sehr schlimm abstürzen. Deswegen nehme ich natürlich auch nur ganz bisschen.
Also ich finde, die kulinarische Vielfalt ist echt interessant. Ich wurde jetzt schon mit roher Zwiebel gefüttert. Jetzt kommen mir dicke Karamellschichten und...
Genau, der Trick ist auch, das über einen Löffel zu gießen, weil dann bleibt es in den Schichten.
Okay, jetzt kommt da Espresso auf diese...
Ich mach mal ein bisschen mehr Espresso.
Und wir schäumen die Milch dabei auf.
Ihr seid ja echt unglaublich. Und das ist jetzt noch Zimt, oder wie? Ich bin sehr beeindruckt.
Es ist Mandelmilch, keine Erdmandelmilch, Tinka, aber fast.
Ich wusste gar nicht, dass man Mandelmilch so gut schäumen kann.
Okay, warte, die Zitronenschale fehlt noch.
Also er wird schichtweise serviert und dann muss man einmal durchrühren. Warte, also gut sieht das aus, finde ich.
Mila, ich finde, wir sollten einen Kaffee aufmachen zusammen.
So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich rühre jetzt diesen Schichtkaffee um. Ich wiederhole nochmal, was wir hier haben. Wir haben einen Karamellklops, wir haben einen Schuss hochprozentiges, wir haben Espresso, ein Milchhäubchen und das Ganze gekrönt von Zimt und von Silvia heute Morgen handgeriebener Zitronenschale. Jetzt fängt es wirklich an zu duften. Das schmeckt sehr gut.
Oha.
Ja, jetzt so kommt der Likör durch.
Es ist wirklich sehr lecker. Also, und es zeigt, wie vielfältig die Geschmäcker Teneriffas sind. Also wirklich vielen Dank für diesen köstlichen Exkurs. Ich würde zum Thema Kultur gern nochmal rauszoomen aus dem Museum. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Teneriffas Hauptstadt, Santa Cruz. Das liegt auf der Ostseite der Insel im Norden. Hier wohnen um die 200.000 der insgesamt knapp 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner von Teneriffa. Und gar nicht weit von hier, ein Stück landeinwärts, liegt auf gut 500 Metern Höhe San Cristóbal de la Laguna, auch eine Universitätsstadt und wegen ihrer historischen Architektur UNESCO-Welterbestätte. Mit so leuchtenden und pastellfarbenen Fassaden, viele noch aus dem 16. Jahrhundert.
Wir haben dort einen kleinen Rundgang durch das Zentrum gemacht. Das ist nämlich fast vollständig eine Fußgängerzone. Und es gibt einen Spazierweg mit mehreren Stopps und Informationstafeln. Und in einige der historischen Gebäude mit ihren kunstvollen Balkonen und tollen Innenhöfen kann man auch kostenlos hineingehen. Dazu gibt es mehrere kleine Museen und Ausstellungen.
Jetzt haben wir ein Highlight aber noch nicht besucht. Das müssen wir aber unbedingt nochmal. Der Teide.
Aber bevor wir uns aufmachen zum Teide, nehmen wir euch in einem kurzen Werbeblock mit an einen besonderen Ort in Griechenland. Zur Destination Sani auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki. Das weitläufige Ensemble aus 5 Fünf-Sterne-Hotels liegt rund 45 Minuten südlich vom internationalen Flughafen Thessaloniki. Mit seinen langen Sandstränden bietet es nachhaltige Erholung am Meer. Eines der 5 Hotels ist das neu renovierte Sani Asterias, das mit eleganten Residenzen und Villen, teils mit eigenem Pool, für eine private Form von Luxus steht. Die kulinarische Vielfalt ist riesig. 25 Restaurants verteilen sich über die Destination, darunter das Water im Sani Asterias. Die französisch-mediterrane Küche dort wird 2026 vom mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten Bruno Oger inspiriert. Wer die Sani Sweet Collection bucht, genießt noch mehr Komfort. Familien profitieren von umfangreichen Angeboten für Kinder und der Concierge-Service macht den Aufenthalt besonders entspannt. Und noch ein Kulturextra: bis 15. August läuft das Sani-Festival mit viel Musik.
Jetzt aber zum Teide, Teneriffas Vulkan. 3700 Meter hoch, auch UNESCO-Welterbe. Und weil der eben so hoch ist, konnte ich in meinem Teneriffa-Urlaub nicht rauf. Unser Sohn war damals noch ganz klein. Da oben ist einfach weniger Sauerstoff. Wir sind durch den Nationalpark gefahren und allein das war schon total faszinierend. Das ist so eine richtige Mondlandschaft. Also komplett anders als dieser grüne Norden.
Mich hat das auch sehr geflasht. Wir waren damals auf dem Pico Viejo, das ist quasi der Nachbarberg und immerhin 3135 Meter hoch. Das war eine tolle Wanderung mit dem Teide quasi vor der Nase.
Wer auf den Krater des Teide hinauf will, der kann auch wandern, aber wie gesagt, 3700 Meter hoch und oben liegt dort im Winter sogar Schnee, also es macht Sinn, wenn man sich warme Kleidung mitnimmt. Ansonsten ist der Anblick am Fuß des Kraters auch schon total beeindruckend. Bis ca. 2400 Meter kann man mit dem Auto hochfahren. Und wir mussten wegen des stürmischen Wetters ganz schön zittern, ob wir überhaupt in den Nationalpark dürfen. Es hat aber schließlich doch geklappt und wir haben einen spektakulären Sonnenuntergang über den Wolken gesehen. Und danach gab es einen sternklaren Nachthimmel. Den kann man hier nämlich bei den Stargazing-Touren ganz toll beobachten. An dem Abend haben wir sogar durch ein Teleskop geschaut und konnten sogar den Jupiter mit seinen Ringen erkennen und die Krater des Mondes. Wirklich irre.
Mina, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Mondlandschaft mit Sterne gucken, das muss wirklich magisch gewesen sein. Jetzt sind wir echt ganz schön rumgekommen auf Teneriffa. Wollen wir dann alle nochmal einen Lieblingsort verraten?
Für mich ist das auf jeden Fall der Teide Nationalpark. Von dort oben den Sonnenuntergang über den Wolken zu sehen, da hatte ich wirklich Gänsehaut.
Kann ich total nachvollziehen, aber dann nehme ich einen anderen. Punta del Teno, ganz im Nordwesten der Insel. Da stehst du über dem Atlantik auf den Klippen, gefühlt so am Ende der Welt. Als wir da war der Atlantik gerade sehr wild und die Wellen, die klatschten so laut mit Karacho an die Felsen. Das war echt ein Schauspiel und ein Erlebnis. Und danach sind wir Fisch essen gegangen. Es war ganz toll.
Super. Bei mir ist es neben der Anaga-Halbinsel das Maskatal. Dahin kommst du, wenn du vom Teide-Nationalpark nach Osten fährst, über so ganz schmale Straßen. Die werden immer schmaler mit so Haarnadelkurven. Mila, da können wir uns direkt nochmal eine Tablette einwerfen. Yep. Da gibt es so einige Stellen, an denen du denkst, hoffentlich kommt mir jetzt keiner entgegen. Aber irgendwann bist du dann an einem sehr schönen Aussichtspunkt und kannst von da oben ins Tal schauen und auch runterwandern bis zum Meer.
Das haben wir gemacht. Im Maskatal waren wir tatsächlich auch und das ist toll. Also wir sind runter und wieder raufgewandert. Schwarze Strände, bestes Essen, Sternnebel, Star-Architekten, Kleinwagenkostüme, Wahnsinns-Kaffeespezialität. Teneriffa gefällt mir jetzt noch ein bisschen besser. Vielen Dank, Mila, für diesen köstlichen Kaffee und für die echt interessante Inseltour.
Ja, ich muss auf jeden Fall auch noch mal zum Karneval hin. Vielen Dank euch.
In unserer nächsten Folge sind wir wieder an einem Meer, am Mittelmeer, in einer der mitreißendsten Städte Frankreichs. Es geht nach Marseille.
Und falls ihr in den nächsten Tagen und Wochen irgendwo hinfahrt und findet, über diesen Ort sollten wir mal eine Podcast-Folge machen, dann schreibt uns doch gerne mal eine Mail an podcast@merian.de. Wir hören uns wieder am 24.07. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.